Wenn Motoren heulen, lacht Kabel 1. So einfach ist die Gleichung, die den Erfolg von Michael Manoussakis bezeichnet. Seit 2024 starten seine Morlock Motors vor über 7% Marktanteil. Teilweise drehten sie gar auf 9% auf. Doch was ist die Zauberformel, die die Schrauber-Doku zur beliebtesten Sendung des Kanals machen? Diese Frage stellen wir uns jetzt bei Quotenmeter FM. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Mario Thunert und ich begrüße euch herzlich zum Quotenmeter-Podcast mit dem Thema Morlock Motors. Ein besonders herzliches Hallo aber auch an meinen Kollegen Fabian Riedner. Fabian, du darfst was sagen. Hallo, Fabian. Okay, scheinbar keiner da. Dann fangen wir doch einfach ohne ihn an. Dann werfen wir doch zu Beginn der Folge einen Blick auf den Hintergrund von Michael Manoussakis, die Person, um dessen Sendung es heute geht. Seit 2014 war der Automechaniker mit der Doku-Soap Steel Buddies auf D-Max zu sehen. Begleitet wurde er und sein Team auf seinem Gebrauchtwagenhof in Petersla, der mitten im Westerwald liegt. Michael Manoussakis ist aber kein klassischer Autohändler, denn sein Business ist der Import von Militärfahrzeugen der US Army. Alles, was dieser ausmustert, muss der Unternehmer entgegennehmen und möglichst mit Gewinn verkaufen. Dafür müssen die zum Teil ramponierten Fahrzeuge aber erstmal instand gesetzt werden. Diese Konstellation war so erfolgreich.
Sorry, hey.
Fabian ist da. Ich dachte schon, du kommst heute gar nicht mehr. Was war los?
Ja, mein Wagen ist liegen geblieben. Ich musste den Abschleppdienst bestellen.
Oh Mensch, das ist ärgerlich. Ärger mit dem Ölstand? Naja, du weißt ja, wenn zu viel Öl drin ist, wird das Öl durchgeknetet und dann wird das alles zu heiß, ne? Und wenn zu wenig drin ist, kriegen die Lager zu wenig Schmierung.
Ja, irgendwie sowas. Womit machen wir weiter?
Ich war stehen geblieben bei dem Wechsel von Manoussakis zu Kabel 1 dann.
Ja, der war ja bei D-Max so beliebt, dass er dann nach 10 Jahren bei D-Max ausgestiegen und zu Kabel 1 ging.
Ja, ganz genau. Da würde ich sagen, das ist doch schon mal die perfekte Grundlage, um richtig einzusteigen und mal zu gucken, wo so die Erfolgsfaktoren liegen könnten. Ich würde sagen, der erste Faktor, der mir so aufgefallen ist, ist erstmal Michael Manoussakis als Figur und auch als Repräsentator der Sendung selbst zu hinterfragen, denn er wird ja in den Mittelpunkt gerückt und ist auch sehr präsent. Wie hast du denn seine Kommentare, die er gibt, so empfunden? Wie hat das auf dich gewirkt und ist er sympathisch für dich?
Ja, er ist durchaus sympathisch. Natürlich wird er in diesem Format beziehungsweise beiden Sendungen als große Figur dargestellt. Wäre doof, wenn man so eine Reality-Show über ihn machen würde, wo er dann irgendwie nur klein, trotzig in der Ecke sitzt. Also da hat man natürlich einen Firmenpatriarch eben so dargestellt. Wie das jetzt alles im Detail wirklich aussieht, da kenne ich mich noch nicht ganz so aus. Aber auf jeden Fall, wie viele Anteile er hält, wie der Vertrag wirklich aussieht. Du hast ja gesagt, er muss alle Militärfahrzeuge abnehmen.
Ja, es wird behauptet, ja.
Ja, oder ob man einfach nur so einen Deal hat. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Deal. Hört sich spannend an. Ich glaube, wenn du da die richtigen Leute um dich scharst, dann hast du schon dadurch, dass es alte Militärfahrzeuge sind, den großen Vorteil, dass da halt einfach viele Leute drauf fahren. Und gerne damit fahren.
Du meinst abfahren, also so Sammler?
Ja, genau. Sammler oder auch einfach mal Leute oder auch Menschen, die daraus eine andere Geschäftsidee machen, mit so alten Fahrzeugen in so einem Park mal durch die Gegend zu fahren.
In einem Park, okay. Ja, aber auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall scheint es da Abnehmer für zu geben. Ich habe auch mal alte Folgen gesehen, wo er dann irgendwelche Oldtimer dann tatsächlich irgendwie so, das sind ja teilweise so Hammer vom US-Militär. Und da scheint es Leute zu geben, die darauf abfahren, ne? Weil die sind ja ziemlich bullig und ziemlich breit und irgendwie sowas sieht man auf den Straßen vielleicht nicht so häufig. Und es scheint Leute zu geben, die damit irgendwie so ein bisschen posen wollen vielleicht, weil das ein bisschen was hermacht. Und was du schon ansprichst, ja, genau, so Firmenpatriarch auf jeden Fall, aber gleichzeitig auch, dass das dann nochmal unterlegt wird, diese Autorität, die er darstellt durch so ein Expertentum, ne? Also ich finde, dass er schon versucht wird, so als so ein Schraubergenie irgendwie halt auch so darzustellen, dargestellt zu werden, der eben halt auch so ein spezifisches Wissen hat, was vielleicht nicht unbedingt jeder hat, wodurch dann wiederum auch so eine Rampe gegeben wird, um ihn als Figur so ein bisschen zu idealisieren und letztendlich, wo dann auch die Handlung der Soap drauf aufgebaut wird, ne? Also, dass dann eben Fahrzeuge wieder ans Laufen gebracht werden müssen, wo man denkt, das kriegt eigentlich keiner hin, aber er hat es doch irgendwie geschafft, so ein gewisses Team um sich zu versammeln, die dann so dieses Unmögliche möglich machen.
Ja, und wenn man seinen Fuhrpark im Westerwald mal sieht, dann weiß man ja, dass er ja wirklich Ahnung hat. Ich meine, da stehen zwar viele Fahrzeuge rum, aber das ist ja nicht alles Schrott, sondern das wird ja alles Stück für Stück in Schuss gebracht. Und deswegen ja, ist es halt entsprechend. Ja, oder teilweise steht es rum zum Ausschlachten.
Genau, ja, zum Ausschlachten, aber teilweise zum Beispiel, das ist dann halt auch so ein bisschen so ein Spannungsgefüge, was aufgebaut wird, auch so erzählerisch, narratologisch, dass es da eben seine Mitarbeiter gibt. Ich glaube dann zum Beispiel den Ingo, heißt der Ingo. Auf jeden Fall gibt es da einen, seinen Chef, Werkstattleiter, und die werfen ihm, also dem Michael teilweise schon, auch so ein bisschen so ein Messitum vor, ne? Also, dass er teilweise auch so unnütze Sachen irgendwie dann da lagert und die nie entsorgt werden und die da schon 20, 30 Jahre irgendwie am Hang stehen. Das ist ja praktisch direkt in seiner Talsohle vom Westerwald. Und ja, dass er sich teilweise auch so schwer von Sachen trennen kann und der dann irgendwie teilweise alles irgendwie als noch vielleicht verwertbar betrachtet, was dann teilweise schon Schrott ist. Und das ist halt auch so ein bisschen, dass die Mitarbeiter ihn dann so ein bisschen triezen, ne? Also ihn auch versuchen, so ein bisschen von diesem Sockel, so von diesem belehrenden Oberlehrersockel zu holen, was das Ganze dann natürlich auch für die Zuschauer ein bisschen unterhaltsamer dann macht, ne? Also da habe ich schon so
natürlich, das Ganze, er sammelt jetzt nicht alte Zeitungen oder alte Bücher, die du aus irgendwelchen günstigen Schränken rausbekommst, sondern der ganze Bums ist ja, um es mal krass zu sagen, finanziert. Ja. Die ganzen Fahrzeuge, die haben ja, einfach klar, einen Wert. Also du musst ja auch mal überlegen, allein der Stahl, der da teilweise verbaut ist, oder das Aluminium. Also wenn das ja alles Schrott wäre, dann könntest du das ja einfach einem anderen Händler geben, der dir dafür auch Geld gibt. Aber es wird ja wohl einen Grund haben, warum das alles da so steht. Außerdem hat ja auch Michael so viel Knete verdient, dass er es rumstehen lassen kann.
Ja, zu dem Aspekt, dass das alles, was wert ist, würde ich dir teilweise zustimmen, aber teilweise, und da finde ich, entsteht auch teilweise durchaus irgendwie die Fallhöhe dieser Sendung, dass es teilweise ja dann Lieferungen gibt, wo du nicht genau weißt, sind das jetzt gute Sachen, die da geliefert werden, oder ist das teilweise Müll, weil es ja, also zumindest wird es in der Sendung so dargestellt, dass du so ein bisschen die Katze im Sack kaufst, und da kannst du Glück mit haben, da kannst du Pech mit haben. Und wenn dann eine Lieferung kommt und da sind vielleicht Sachen dabei, die du nicht mehr ans Laufen kriegst, dann ist das für ihn ja vielleicht auch nicht gut, und dadurch gibt es halt immer so diese Spannungsmoment, sind da Sachen jetzt bei, die wir verwerten können oder nicht? Also zumindest wird das als Spannungsmoment so gebaut und funktioniert für mich auch ganz gut, aber du hast noch irgendwelche Bedenken in die Richtung, oder?
Aber es ist ja kein dauerhafter Schrott, den er da hat, weil er hat ja damit Geld verdient, beziehungsweise seine Firma. Er kann Leute bezahlen. Im Staffelauftakt der zweiten Staffel konnte er auch Leute, 20 Leute bezahlen, die mit ihnen in die USA fliegen.
Ja, klar.
Um da eben Sachen zu kaufen. Das kannst du ja nicht machen, wenn du vielleicht nur 10.000 Euro auf dem Konto hast.
Nee, das ist natürlich richtig. Also ganz grundsätzlich muss das schon ein Geschäft sein, was irgendwie floriert, ne? Weil sonst würde der das auch nicht so lange Zeit machen und wie du schon sagst, dann halt auch nicht so dieses Team um sich rum verscharen.
Du, es gibt Leute, die kaufen sich Schrottwohnungen, gab es auch zuletzt beim ZDF eine Sendung, stecken dann neben der Arbeit 3-4 Monate rein, renovieren die Wohnung und verkaufen sie mit 80.000 Euro Gewinn.
Mhm. Ja.
Ja, so also, das ist alles scheinbar geben, alles recht erfolgreich. Du musst halt vielleicht einfach handwerklich geschickt sein, sowohl
das mit Immobilien,
aber ich meine, das ist ja bei Morlock Motors ist das ja ähnlich. Man erkennt einen Wert und man weiß, wie man da ansetzen muss. Mhm. Das ist vielleicht bei uns auch ein anderes Metier. Wir würden wahrscheinlich schlechte Texte erkennen und würden sagen, okay, wir bessern da was aus und machen daraus einen guten Text, wo andere Leute sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und so ist es vielleicht mit dem einen oder anderen Fahrzeug, was da verkauft wird oder was da ankommt. Da hast du vielleicht auch mal zweimal Schrott dabei, aber du hast dann doch nochmal 10 Fahrzeuge. Und wenn es so einfach wäre, einfach nur Fahrzeuge zu importieren, dann könnte das ja jeder.
Ja, natürlich. Also ich finde, da besteht ja auch so ein gewisser Reiz dann da drin, ne? Also dass der irgendwie scheinbar was macht, was nicht jeder machen kann und dass du dafür so ein, wie ich das schon gesagt habe, so ein Expertenwissen brauchst, was du irgendwie über dein ganzes Leben lang ein Stück weit auch dir angeeignet hast, weil du so darauf fokussiert bist, ja, praktisch dir so diese Nische gesucht hast, dass du dann da tatsächlich auch wie du schon sagst, ne, also Dinge erkennst, die vielleicht nicht unbedingt jeder erkennt und wo da so eine gewisse Überlegenheit dann auch drin liegt. Und ja, er wird halt irgendwie schon so versucht, dann eben halt auch als so ein Überlegener, aber eben halt auch als schrulliger Typ so ein bisschen zu inszeniert zu werden, eben wo es auch liebevolle Facetten gibt durchaus. Wo dann halt auch so er seine Mitarbeiter teilweise dann auch in der Nachbetrachtung nochmal zurechtweist. Und die versuchen sich dann natürlich schon auch dagegen zu wehren und das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Hin- und Hergestechel, was ich doch ganz unterhaltsam finde und wo man schon so ein bisschen so einen versucht, auch so von der Produktionsweise oder auch so von der Erzählweise so ein bisschen so einen spielerisch humorigen Umgang einfach auch damit zu finden und so ein gewisses Augenzwinkern auch mitzugeben, ne? Weil, dass der halt jetzt nicht so als so ein Komplett-Arschloch irgendwie dargestellt wird, was den dann wirklich niemand ausstehen kann mehr. Ich glaube, das wäre dann ein Grad, der dann überschritten würde, wo es dann kippen würde und wo man dann sagen würde, dann würde der auch so als Bindefigur eben so einer Fernsehsendung dann nicht mehr funktionieren, weil eine gewisse Identifikation brauchst dann ja schon, ne? Also,
wobei ich jetzt nicht glaube, dass er persönlich so drauf ist.
Ja, also ich glaube auch, dass er so drauf ist, aber wobei dann könnte man vielleicht doch nochmal hinterfragen, ob vielleicht gewisse Sachen dann auch ein bisschen überspitzt dann dargestellt werden vor der Kamera und andererseits aber habe ich schon auch so empfunden, dass er dann teilweise auch sich das selber eingesteht, dass er teilweise ein bisschen sehr streng ist und teilweise auch ein bisschen sehr drüber ist und das dann teilweise auch wieder so ein bisschen relativiert und auch vielleicht ein bisschen einen selbstironischen Umgang damit dann findet, oder?
Ja, so ist es wahrscheinlich in vielen Firmen so, dass man zum Teil manchmal zu streng ist und manchmal dann zu nett.
Ja.
Und wahrscheinlich, wenn du so eine Doku in einigen Firmen machen würdest, aber die wahrscheinlich deutlich langweiliger wären.
Ja.
Dann kommst du auf sowas Ähnliches raus, würde ich fast behaupten.
Meinst du denn zum Beispiel, dass so so diese, also es ist ja, ich finde, was ja dann irgendwie diese Serie auch so auszeichnet, ist, dass sie es ganz gut schafft, so eine Art Soziotop irgendwie erzählen, also zu schaffen. Also dass sie wirklich auch Emotionen dadurch transportieren, dass sie praktisch so wiederkehrende Personen schaffen, die charakterisiert werden, sodass man eigentlich so eine Art Figurengefüge hat, wo dann praktisch auch die Beziehungen untereinander eben eine Rolle spielen und wodurch natürlich irgendwie auch zwischenmenschliche Emotionen durch verkörpert werden, also eigentlich fast so eine im Ansatz jetzt dramatisches Erzählen eigentlich schon. Würdest du auch sagen, dass das vielleicht ein Erfolgsfaktor von dieser Serie ist, dass sie eben nicht nur dokumäßig ist, sondern auch auf emotionaler Ebene zu erzählen weiß?
Ja, das sieht man ja zum Beispiel mit seiner Tochter. Ich glaube, die ist jetzt
absolut, ja,
so 28 oder so.
Nee, 18 glaube ich tatsächlich erst.
Oder erst 18? So
18
jung?
18 erst, ja.
Das heißt, ja. Die ist ja erst in den letzten Jahren dann wirklich dazugekommen.
Ja, genau.
Ja.
Ja, und wo und ja auch sie versucht sagt, wird dann, ja?
Ja, es heißt ja, sie soll irgendwann der Nachfolger werden.
Genau, ja. Ja, klar, und wo man natürlich auch irgendwie schon so eigentlich versucht, vielleicht sogar ein bisschen so eine Heldenerzählung aufzubauen, oder? Also, dass man vielleicht auch von der Produktion die Vision hat, ihr dabei zuzuschauen, wie sie praktisch diese Karriere anstrebt und ihre Fähigkeiten immer weiter ausbaut und irgendwann, vielleicht, wer weiß, in 10, 15 Jahren begleitet man sie, wie sie dann als Chefin die Firma leitet und dann hat man praktisch wirklich so eine Heldenerzählung dann auch gebaut und das ist ja teilweise dann auch, das sagt man zumindest, das, was die Leute ein Stück weit sehen wollen, ja. Also.
Ja, du hast ja nicht nur das, du kannst ja auch den klassischen Druck mit einer neuen Anfängerin, die sich gegen etablierte Leute
absolut,
eben durchsetzen
ja.
muss.
Ja.
Dann generell hast du ja den Konflikt Frau gegen Mann. Es wird ja immer noch heutzutage
auch,
so
ja.
getan, als sind Männer in solchen technischen Sachen besser.
Mhm.
Und dann natürlich muss man sich natürlich beweisen gegen Kollegen, die dann vielleicht oder gegen Untergebene, die vielleicht 20, 30 Jahre schon in der Firma sind und man selber irgendwie erst seit 2 Jahren dort aktiv ist.
Ja, absolut. Ich glaube, da machst du einen wichtigen Punkt auf und das zeigt sich ja, da kommen wir dann, würde ich dann gleich später nochmal gerne mit dir drauf zu sprechen kommen, als einen weiteren, meiner Meinung nach, dann doch auch eher Erfolgsfaktor, dass es eben halt da auch drum geht um Herausforderungen, ne? Also, dass man auch gegen äußere Widerstände oder gegen Widerstände ankämpft und man es ja dann vielleicht dann doch schaffen kann, die vielleicht auch zu überwinden. Und das wäre natürlich auch so ein klassischer Case, ne? Also, wo du sagst, da muss sie sich als junge Frau in einer männerdominierten Domäne und in einem männerdominierten Milieu eben durchsetzen. Und das wäre ja dann letztendlich auch was, wie du sagst, dass sie das dann eben als Hindernis überwindet, ne? Und dann eben auch so eine gewisse persönliche Transformation dadurch durchläuft, letztendlich. Vielleicht.
Genau, richtig,
vielleicht
ja.
wird es dann so, ja. Genau. Und das greift dann auch nochmal auf anderer inhaltlicher Ebene. Was ich aber nochmal anmerken wollen würde, ich hatte bisher so den Eindruck, haben wir ziemlich positiv darüber gesprochen, so nach dem Tenor, ja, zu nicht unerheblichen Teilen können wir es ganz gut nachvollziehen, warum die Sendung doch recht erfolgreich ist und eben halt auch ein beständiges Stammpublikum irgendwie an sich zu binden scheint. Das, was mir so ein bisschen übel aufgestoßen ist, ist in der Anfangsfolge von der ersten Kabel 1 Staffel. Die habe ich mir nochmal angeguckt, um zu gucken, wie eröffnen so die so dieses Szenario von der Darstellung her. Und da fand ich es eigentlich, wie gesagt, ganz gelungen, dass halt auch diese jeweiligen Personen alle irgendwie berücksichtigt werden und dieser Hof als Ort wird irgendwie umrissen, so dass man das irgendwie alles aufgreifen kann, dass man sich verorten kann, dass man irgendwie auch so dieses ganze Geflecht, was dahinter steht, ja, irgendwie als Zuschauer nachvollziehen kann. Teilweise fand ich es dann aber doch ein bisschen beliebig und ein bisschen ziellos. Also zum Beispiel so Geschichten, wo dann der Autoschlüssel von Michael gesucht wird, von seiner Büroleiterin und die soll den Wagen aufschließen und dann ist der Schlüssel irgendwie weg und sie ist dann am falschen Auto oder mittendrin fängt dann auf einmal ein Quad, was sie gerade reparieren, an zu brennen, das muss gelöscht werden. Also im wahrsten Sinne des Wortes habe ich solche Stories, die so dazwischen geschaltet werden durch diese übergeordneten Missionen, so ein bisschen als ja, Strohfeuer irgendwie empfunden, wo man irgendwie dann dachte, wieso wird das jetzt gerade erzählt und wo ich gedacht hätte, da sind so ein paar Puffer dazwischen, um das Ganze wieder in die Länge zu ziehen. Hattest du auch so Momente, wo du irgendwie gedacht hattest, dass das jetzt praktisch überflüssig ist, was sie da gerade erzählen und irgendwie vielleicht auch langweilig für dich ist?
Also ich bin gestern nach Hause gegangen, um das, wenn ich die Frage kurz beantworten darf. Und
gerne.
Dann war es eben so, dass ich die Haustür aufschließen wollte. Allerdings ging das nicht und habe mir schon gedacht, ja, ist da Klebstoff drin? Hat das jemand zugeklebt oder wurde mein Schloss ausgetauscht? Dann wollte ich schon bei den Nachbarn klingeln, ziehe eben den Schlüssel, ratta da ran, ja. Steck dann den Schlüssel nochmal rein und das hat scheinbar nur geklemmt. Also das wird spannend zu sehen sein. Und was ich gerade versucht habe zu erklären, Nichtigkeiten, mit denen kann man Strecke machen. Und genau. Ja, das fällt mir natürlich auch auf. Die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, ist wirklich passiert, aber sie interessiert eigentlich niemanden in diesem Podcast. Mhm.
Ja, wobei manche vielleicht schon, ja. Vielleicht denken sich manche, ach Mensch, gestern hatte ich auch genau diesen Moment. Ey, I feel you so much. Nein, aber ja, ich meine, da gibt es vielleicht, erinnerst du dich da noch dran? Ich weiß gar nicht, in welcher Staffel es war, ob das jetzt die erste oder zweite Staffel war. Ich komme da teilweise schon ein bisschen durcheinander. Gab es dann auch diese Tierärztin, die dann auf diesen Hof kam, während, glaube ich, Michael entweder auf Hawaii war oder halt in dieser Wüste. Und dann ja, soll irgendwie ihr Wohnmobil soll mal auf die Hebebühne gefahren werden, um das zu checken. Und sie untersucht dann die Hunde und so. Hast du das gesehen?
Nee, die Folge habe ich nicht gesehen.
Ah, okay. Also das ist zum Beispiel halt auch sowas, ne? Auch so ein Fall gewesen, wo dann auf einmal wieder nach Deutschland geschaltet wird, während die halt in Amerika sind, also die Hauptcrew mit Michael eben. Und wo du dich dann fragst, das ist, dann kommt dann auf einmal so und völlig unmotiviert dann irgendwie und du, und dann muss ich sagen, das ist so ein bisschen eine Schwäche, dass das so ein bisschen beliebig wirkt und sie es dann auch am Anfang nicht ganz schaffen, so eine Rechtfertigung zu bauen, warum ich dieser Handlung jetzt dann gerade folgen soll. Weil das, finde ich, ist eigentlich eine Stärke der Produktion, dass es erzählerisch immer wieder geschafft wird, sozusagen eine Tragweite und eine Konsequenz vorzubauen, die mir als Zuschauer oder als Zuschauerin verkaufen, das ist jetzt interessant für dich und das ist jetzt wichtig für dich zu verfolgen, weil da steht eine hohe Tragweite dahinter. Und das ist eine Stärke dieser übergeordneten Mission und die fehlt dann halt bei solchen Zwischenschnitten. Ja, und da denke ich, also das ist ja vielleicht ein bisschen langweilig jetzt dann auch für unsere ZuhörerInnen, dass wir das vielleicht in jeder Podcast-Folge ansprechen, aber ich muss eigentlich schon wieder so ein bisschen dazu kommen, dass ich denke, dass es der Sendung auch gut tun würde, wenn sie von der Sendezeit nicht so lang wäre. Ich meine, die geht über 2 Stunden, ne? Und wenn man mal eine halbe Stunde wegnehmen würde vielleicht, wäre das nicht eine Maßnahme,
ja, dass man... Das ist ja das Erfolgsrezept eigentlich bei D-Max gewesen, da ging die Sendung ja nur 1 Stunde.
Stimmt, ja, da war sie ziemlich kurz, ja. Also meinst du das?
Kurzweilig, auch mit Wiederholungen. Ja, jetzt, also ich habe den Zweiteiler jetzt oder beziehungsweise die eine Folge gesehen, wo sie nach Amerika geflogen sind. Das war kurzweilig, das hätte man tatsächlich mal als 2-stündiger Aufhänger nehmen können. Aber das dann 2 Stunden, meinen ganzen Abend zu nehmen, wo dann rumgeschraubt wird, ich weiß nicht, ob das beim großen Publikum so interessant dann ist.
Okay. Ja, ich meine, es gab dann zwischendurch ein paar Folgen, also großenteils lief es ja wirklich deutlich überdurchschnittlich über 7% zum Großteil. Ein paar Folgen gab es, die so dann so um die 5% lagen vielleicht. Ich weiß jetzt, habe jetzt nicht so genau analysiert, was jetzt dann genau in den Folgen passiert ist, die vielleicht dann nicht so eine hohe Einschaltquote haben, aber man könnte vielleicht diskutieren, dass das dann eben Folgen waren, die ein paar zu viele Längen hatten, aber... Das wäre eine mögliche Theorie.
Das glaube ich jetzt nicht. Also die liefen ja auch im Mai, da lief ja auch Fußball, Topmodel. Das lief jetzt eigentlich, muss man sagen, ja alles doch recht erfolgreich.
Ja, ich meine, über 5% ist auch noch für Kabel okay, aber ja.
Ja, es waren 5,7. Also da ist Kabel 1 im Dreieck gesprungen.
Ja, natürlich.
Kabel 1 krebs ja jetzt inzwischen bei 4% rum.
Schon, ja, schon.
Also ja. Es war ein großer Erfolg.
Nee, und das unbefragt. Also das will ich auch gar nicht nehmen. Also das würde auch gar nicht schlecht reden. Nee, also ja. Na gut, aber das wäre vielleicht ein Punkt, wo man so ein bisschen kritischer drüber diskutieren könnte. Was ich wieder sehr positiv gesehen habe, ist eben halt, wie gesagt, diese Figuren, die eingefügt werden. Und wer mir da besonders aufgefallen ist, ist die Julie. Kennst du Julie noch?
Hilf mir mal auf die Sprünge.
Die Mechanikerin, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich Mechanikerin ist oder ich sag jetzt mal sozusagen, ich habe sie jetzt mal so als Stakeholderin gefasst in den USA, die Michael
Ah, ich dachte, die hieß Sandy, aber okay.
Nee, Julie. So ähnlich.
Ja. Ja, schon wieder auf dem Schlauch. Interessant. Also interessant. Da kann man vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen. Vielleicht hat die ja auch gerne so eine Sendung bei beim
so,
USD-Max.
Habe ich mir auch
generell sagen, was ich generell sagen muss, dass die Fälle, die da gezeigt werden, es ist ja jetzt nicht irgendwie so ein Restaurantkritiker, den wir gut bezahlen, der fährt jetzt irgendwie von Köln nach Bonn und macht da 3 Tage einen Restaurantbesuch, sondern wir sehen da ja schon eigentlich eine Produktion, die wirklich aufwendig ist.
Das auf jeden Fall. Ja, das ist dann, dann lass uns gleich zu diesem Punkt kommen. Dann lass mich nur ganz kurz, ganz fix einfach nochmal den Punkt mit ihr abschließen. Bei ihr habe ich mir halt gedacht, dass sie halt auch so praktisch so dieses Gefüge des Michael als belehrender Chef und die Mitarbeiter, die ihm eben schon noch ein bisschen Kontra geben, dass sie das praktisch in Perfektion macht, weil sie jemand ist, der rhetorisch sehr auf Zack ist, der Gedanken gut verbalisieren kann, der auch irgendwie unterhaltsame Bilder schafft und irgendwie halt so ein bisschen so ein Konterpart zu diesen Mosereien von Michael einfach irgendwie gibt. Und das aber auch auf einer humoristischen Ebene, wo sie dann eben halt auch zusammen lachen können, aber der Michael halt irgendwie ein Stück weit durch Julies Beschreibung eben auch charakterisiert werden, indem sie dann sagt, wenn sie vorfahren, hey, guck mal, das ist genau das für dich, also so diese Hammer, die dann da in der Reihe aufgestellt sind, diese 21 Stück, ja, die dann da in Reihe und Glied stehen, das ist genau dein Ding. Also dadurch wird dann der Michael natürlich auch so ein bisschen von außen charakterisiert. Und sie bringt halt auch so eine gewisse Komik da rein, ja. Also da gibt es dann diese eine Folge, wo sie auf so einem Parkplatz sind und dann ist da ein weißer Bulli und an dem geben sie irgendwie Kartons weiter oder irgendein Zeug. Und dann sagt sie irgendwie so, this is a kidnapper van, for sure. Also irgendwie so sie dann so ein Entführungs, dass der Typ irgendwie so ein Entführer ist, das haut sie dann mal so raus. Also fand ich einfach ziemlich unterhaltsam und sie ist für mich ein Glücksgriff und auch was dieses Format vielleicht dann nochmal so ein bisschen ein Quäntchen gibt, sodass die Leute auch wirklich ein Stück weit darauf abfahren, ja. Aber
ja, definitiv, ja.
Ja. Aber du hast es angesprochen und das muss ich auch wirklich sagen. Ich finde, das ist wichtig, dass wir das auf jeden Fall nochmal ansprechen. Dass mit einer der größten Erfolgsfaktoren dieser Sendung wirklich ist, eben genauso diese Missionen, die da praktisch dann Raum greifen. Ne? Also, dass es wirklich immer wieder so abgeschlossene Challenges gibt und Herausforderungen, die eine innere Logik haben, eben nämlich einen Startpunkt, aber eben auch ein Ziel, das erreicht werden soll. Und das, was dir da besonders gefallen hat, war jetzt diese Mission mit den Hammer, richtig? Wo die Hammer umgebaut haben?
Sind es genau, ja, würde ich schon sagen. Ich bin bloß immer, ich bin mit Autos relativ schlecht, deswegen.
Okay, ja, diese Militärfahrzeuge halt, die mit offenem
genau, Dach praktisch. Genau, die, genau,
so. Ja, genau. Ja, also das, willst du vielleicht ein bisschen irgendwie schildern, wie du das irgendwie gesehen hast, wie du das wahrgenommen hast, was du da gut fandest oder
Naja, ich glaube einfach, dass die meisten Menschen schon ziemlich begeistert sind, wenn sie mal sowas sehen, weil sowas in unserem Alltag ja überhaupt nicht stattfindet. Ich habe schon mal vor ein paar Jahren gesprochen, dass ich bei uns in der Nähe auch bei bei der Bundeswehr war am Tag der offenen Tür und da ist man zum Beispiel auch mit einem Panzer vorgefahren und andere sind mit einem Fallschirm rausgesprungen.
Ah, du bist mit einem Panzer vorgefahren oder die Leute?
Nee, ich nicht. Nee, da sind Soldaten vorgefahren und dann sieht man doch einfach mal, und es waren auch sehr viele Leute waren da, weil sich viele Menschen, die kennen Panzer nicht, für die ist das nur abstrakt, irgendwas im Film und Fernsehen. Und dann gehst du natürlich auch mal zu so einem Bundeswehr-Ding und guckst dir das auch mal an. Und ich glaube, dass das halt schon bei so einem Fernsehen, wie wir das haben, schon interessant ist, da einfach mal reinzugucken und dann zu sagen, okay, wie sieht das vielleicht wirklich aus? Zum Beispiel, was mich zum Beispiel mal interessieren würde, was ich noch nie gesehen habe, wie es denn zum Beispiel in einem Panzer aussieht.
Also ich war auch noch nicht drin, weiß auch nicht, ob ich rein will, aber ich habe mal Bilder davon gesehen, dass es da ziemlich beengt sein soll.
Also da soll es ziemlich beengt sein, ja.
Für Leute mit Platzangst, also so für Klaustrophobiker, ist das nix. Also ich glaube, so viel steht fest. Und ich glaube, mir wäre es auch zu laut. Ich bin ja auch so geräuschempfindlich. Also so, wenn aber die haben ja dann auch immer so diese riesigen Kopfhörer auf, ne? Glaube ich, dass sie das dann nicht hören, weil wenn da dieses riesige Kanonenrohr ist das wird dann gezündet und der Panzer schießt dann und du bist mitten in diesem Panzer drin, während der schießt, kann ich mir schon vorstellen, dass das ziemlich laut ist.
Ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber tatsächlich ist halt einfach dieses Thema Militär etwas, was wir selber alle nicht so wirklich greifen können.
Das stimmt. Ist natürlich aber auch ein Thema, was man politisch und gesellschaftlich eben durchaus auch sehr kritisch sehen kann, ne? Es gibt natürlich durchaus eben halt auch Stimmen, die sagen, es wäre eigentlich gut, wenn es sowas gar nicht gäbe. Und wo man natürlich auch ein Stück weit davon sprechen kann, ich kann zum Beispiel verstehen, wenn man auch sagt, dass so durch diese, ich sag jetzt mal, vielleicht findet schon gewissermaßen so ein bisschen so eine Verherrlichung auch von Militär dann da statt in dieser Sendung, oder? Und ich könnte mir schon vorstellen.
Glaube ich überhaupt
nicht. Findest du nicht?
Überhaupt nicht. Also es geht da überhaupt nicht um Kampf oder sonst irgendwas. Du siehst ja auch jetzt nicht so die ganze Zeit Panzer, du siehst normale Fahrzeuge und das ist, glaube ich, einfach nur interessant. Viele wollen halt einfach, ich glaube auch nicht, dass da wirklich jemand da vorne dran, also der sich das anguckt und sagt, boah, jetzt bin ich aber irgendwie panzergeil geworden und will vielleicht für Krieg sein oder keine Ahnung.
Nein, also ich würde auch definitiv nicht so weit gehen, dass jetzt irgendwie die Sendung da irgendwie zu hinführt, dass irgendwie die Protagonisten oder so sagen, dass jetzt zum Beispiel in der Ukraine Krieg ist oder sonst irgendwo in anderen Teilen der Erde, das ist geil, das wollen wir, stehen wir drauf. So meine ich es definitiv nicht, das möchte ich auch hier gar nicht unterstellen. Es ist vielleicht schon so ein bisschen so, dass dieses dieses Destruktive, oder? So dieses, vielleicht schon auch so eine gewisse Katharsis da ist in dieser Sendung, die das so ein bisschen auf so symbolischer Ebene bedient, wenn man dann halt so einen gewissen Militärkosmos hat von der US Army, mit diesen riesigen LKWs, die so laut sind, die so schmutzig sind und eben halt, dass da vielleicht schon so ein bisschen, eben halt auch so einer stellvertretenden Richtung da Sachen irgendwie ein bisschen bedient werden, die vielleicht dann eben in der Realität auch nicht mehr bedient werden sollten, ne? Weil es dann letztendlich dazu führt, dass man direkt in Kampf selbst irgendwie einsteigt und so. Und vielleicht hat das dann tatsächlich so ein bisschen diese vielleicht auch so zwielichtige Beschaffenheit im Menschen irgendwie vielleicht auch so ein bisschen da bedient wird, irgendwie auf so einer Ebene. Vielleicht nochmal zu diesen Challenges, wo ich auch sage, dass es ja eben sozusagen dadurch eben auch immer spannend ist und da finde ich auch, das spricht für die Produktionsfirma, wie sie es umsetzen, dass sie wirklich immer eine ganz gute Verdichtung dort schaffen und es wirklich auch schaffen, diese Fallhöhe sehr gut zu bauen, indem halt wirklich immer auch betont wird, es geht hier jetzt um einen Gewinn oder nicht. Er sagt ja dann auch zum Beispiel so Sachen wie, wir müssen uns zum Sieg schrauben, indem es eben darum geht, dass so eine Art Wettlauf eben da ist, ne? Um Wettlauf um die Zeit, also dass er sagt, wir müssen bis dann und dann fertig sein mit der Montage der Wagen oder zum Beispiel auch mit der Instandsetzung der alten LKWs, dieser Oshkoshs im Auftakt der zweiten Staffel dann. Und dass man es eben rechtzeitig zum Schiff schafft. Also die sollen ja verschifft werden und dann müssen Achsen noch angebracht werden, dann müssen teilweise springen die LKWs dann nicht an und die müssen es irgendwie noch hinkriegen, dass die überhaupt gestartet kriegen, damit sie die fahren können. Und das ist natürlich dann schon Moment, was sie dann immer aufmachen eben, ne? Dass dann eben die Zeit, die läuft ab und schaffen wir das rechtzeitig, dass das eben ein Spannungsgefüge ist, was eigentlich ständig präsent ist und was sie dann ganz gut machen, ne? Weil dann eben letztendlich, wenn sie es nicht schaffen sollten, ist halt schon eine drastische Konsequenz da, dass sie es nicht rechtzeitig zum Schiff schaffen und dadurch entstehen natürlich dann viel mehr Kosten und dem Michael bedeutet das dann vielleicht ein Verlust oder so, ne? Also
durchaus kann es sein, genau.
Ja, genau. Und was ich auch gut finde, ist halt haben sie auch die richtige Entscheidung getroffen, eben Klaus-Dieter Klepsch als Offsprecher zu verpflichten, der ja auch so eine ganz markante Stimme hat und irgendwie auch aus so ähnlichen Produktionen schon bekannt ist. Ja, also Mayday spricht er teilweise dann auch. und dadurch dann eben halt auch Spannung geschaffen wird von ihm, weil er eben so ein allwissender Erzähler ist, der auch Sachen vorwegnimmt und dadurch halt auch so sich anbahnende Gefahren irgendwie in den Raum stellt und dadurch natürlich auch eine gewisse Unsicherheit entsteht, die dann für die Zuschauer irgendwie schon so ein bisschen so ein Thrill da reinbringen, ja.
Also, ja, für mich ist er eigentlich Jack Donaghy von NBC.
Ja, ja, ja.
Also,
das ist ein legendärer Synchronsprecher auch, ne? Der Klaus-Dieter Klepsch. Ja. Der wird mir auch ein bisschen zu wenig gewürdigt, finde ich auch einen der genialsten Synchronsprecher, die wir haben in Deutschland. Hat übrigens auch Kramer gesprochen in Seinfeld.
Genau.
Ne? Und da, finde ich, hat er auch einen wahnsinnigen Job gemacht. Und aber er hat auch bei GZSZ mitgespielt, ja. Ist da mit dem Flugzeug leider abgestürzt, muss man sagen. Es ging dann nicht gut aus für ihn, aber toller Sprecher auf jeden Fall. Ganz markante Stimme. Genau, ja. Vielleicht zum Abschluss. Du hast auch gesagt, für dich ist ein Faktor, als wir im Vorgespräch uns schon mal drüber unterhalten haben, für dich ein Erfolgsfaktor ist der hohe Produktionswert. Wie hast du diesen Produktionswert festgemacht, beziehungsweise was hast du da so hochwertig wahrgenommen in dem Eindruck, als du die Folge zum ersten Mal geguckt hast und was dir dann vielleicht auch gefallen hat?
Naja, also ich glaube schon, wenn, also vom Produktionswert, ich glaube tatsächlich, dass du alles gut heutzutage darstellen lassen kannst von der Produktionsfirma. Ja. Aber natürlich ist dieser Gigantismus einfach für die Leute so faszinierend. Man ist jetzt nicht irgendwo beim Auto Kalle irgendwie in Köln-Hürth und zeigt, wie man dann vielleicht irgendwelche Bremsschläuche ersetzt oder vielleicht irgendwelche Autos für 200 Euro ankauft und für 1000 Euro weiterverkauft, sondern das sind ja alles Gigantismus-Strukturen. Also wie gesagt, im Auftakt der zweiten Staffel zum Beispiel diese 13 LKWs, die man da verschifft, mit den 15 Leuten. Und auch sein persönlicher Hof ist ja auch riesig im Westerwald. Von daher, es ist ja schon interessant und will natürlich sowas sehen. Und ich glaube halt einfach, dass ein Auto Kalle, wie gesagt, in Köln-Hürth, würde da wahrscheinlich nicht so ziehen.
Ja, wahrscheinlich, hast du da recht. Ja, Gigantismus ist, glaube ich, auch auf jeden Fall ein Wort, was das ganz gut beschreibt. Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen, wenn die dann, du hast ja diese LKWs angesprochen, diese alten Oshkosh-LKWs, dass, wenn man zumindest nicht sagt, dass es eine Kriegskatharsis ist, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen, aber auch zumindest so ein bisschen so etwas ist, wo man noch so dieses vielleicht Schmutziges so ein bisschen hat, oder? Ich meine, das sind dann so alte LKWs, die sind laut, die brummen, laute Motoren heulen auf, es gibt Öl, dann stoßen die so schwarzen Rauch aus, also dass man da auch so ein bisschen so Verbrauchslogiken einfach so hat, irgendwie auch so was Eskapistisches, irgendwie mit schwerem Gerät ständig in Bewegung zu sein, immer on the road, ja, dass das auch so ein bisschen bedient wird vielleicht, weil man das dann selber nicht macht. Also ich meine, du bist jetzt nicht ständig mit einem LKW auf irgendeinem Highway unterwegs, aber
das weiß ich gar nicht. Vielleicht ist das mal ein heimliches Hobby am Wochenende.
Okay. Dann entschuldige ich mich bei dir, wenn das so sein sollte. Dann entschuldige ich mich bei dir und dann bitte ich dich darum, dass du mich da beim nächsten Mal vielleicht doch mitnimmst. Dann.
Okay. Dann hole ich dich vielleicht, wenn es mal ein kleines Geheimnis ist, hole ich dich ab und dann laden wir erstmal ein paar Sachen um. Und dann wird es vielleicht ein kleiner Ausflug.
Freue mich sehr. Genau, ja. Ja, und das ist halt so ein bisschen wie eine Klassenfahrt, ne? Also wenn die Leute dann da alle nach Amerika reisen und dann mit den ganzen LKWs da fahren, dann hintereinander alle, dann hat das ja vielleicht auch so ein bisschen so was Touristisches. Also dass man sich da auch hineinversetzt irgendwie, wenn ich jetzt Teil dieses Teams wäre, ist das so ein bisschen wie Klassenfahrt, wo man dann zusammen einfach auch Abenteuer erlebt, ne? Also.
Ja, es ist halt ein Arbeitsurlaub und wie mir auch schon Bekannte erzählt haben, die ja auch auf Messen fahren und zum Beispiel Messebauer sind oder andere Sachen, die sagen ja auch, dass sie in dem Land sind und man macht aber da zwar keinen Urlaub, aber man kriegt ja was mit. Also es ist jetzt nicht so, dass die da völlig ausgeschlossen von der Umwelt sind. Deswegen werden da auch viele, wahrscheinlich auch wegen der Bezahlung mitgekommen sein. Aber schlussendlich auch, ja, muss man sagen, in der jetzigen Form ist die Sendung für Kabel 1 ein Gewinn. Schauen wir einfach mal, was jetzt demnächst passiert, weil solche erfolgreichen Formate kommt es immer mal wieder dazu, dass man dann trotzdem meint, okay, wir sollten vielleicht an der einen oder anderen Ecke dann doch nochmal sparen.
Ja, hoffen wir, dass es nicht so kommt. Also ich glaube auch, kurz zur Perspektive, dass ich denke mal, die dritte Staffel wird auf jeden Fall gesetzt sein. Ne? Wird dann vielleicht irgendwann, ich weiß nicht, im Herbst losgehen oder so, schätze ich vielleicht mal.
Oktober, November wahrscheinlich sowas.
Oktober, November, ganz genau. Ja, abschließend vielleicht noch ein Faktor, den man zumindest mal ansprechen sollte, sind natürlich Umweltaspekte. Ne? Also ich glaube, da waren wir uns auch einig, wenn wir so aus Umwelt- und Klimaschutzaspekten an die Sache rangehen, dann ist das ein Fass ohne Boden. Auch allein so dieses durch die Welt gejette, du bringst LKWs, ja, die...
Ja, aber weißt du, ja, das Problem ist aber auch, es gibt Leute, die stellen sich einen Tesla hin und lassen dann vom Schwimmbad die ganze Zeit einen Tesla laufen, weil Tesla ja elektrisch geladen ist. Aber wenn man dann einfach sieht, dass da noch ziemlich viel mit Kohle geheizt wird, dann sind auch solche Kohleautos,
also
solche Teslas... Ja. Vor dem Schwimmbad. Da läuft dann einfach 3 Stunden lang die Klimaanlage und dann fährt man mit 30% heim und lädt es dann wieder. Kann man machen, ist aber, also ich glaube, wenn wir klimathematisch da rangehen wollen, dann sollten wir einfach trotzdem sagen, wir müssten alle einfach unser Verbrauch ein bisschen runterfahren.
Naja, das ist definitiv auch, ja. Also das ist natürlich auch wirklich eine... Thematik, wo ich eigentlich auch, da wie gesagt, ne, das ist auch in mir eigentlich so eine Zerrissenheit, die eigentlich auch unlogisch ist, wo ich sage, eigentlich müssen wir dahin, den Individualverkehr deutlich zu reduzieren. Und das ist dann zum Beispiel aber eine Sendung, die genau halt so diese ganzen Mechanismen des Individualverkehrs sozusagen ein Stück weit irgendwie feiert. Ja, und generell natürlich, also dieses um die Welt zu jetten, erstmal dahin und dann so alte LKWs, die wahrscheinlich extrem viel verbrauchen, die alte Dieselmotoren haben und so. Und die verschiffst du dann nach Deutschland, um dann in Deutschland die weiter zu nutzen und fährst damit durch halb Amerika. Das ist natürlich alles teilweise schon wahnsinnig destruktiv. Das macht es vielleicht ein Stück weit auf einer gewissen ambivalenten Ebene vielleicht ein bisschen... anziehend, ja, weil man sich so in was Zwiespältiges bewegt, aber gut, vielleicht kann es eben dazu führen, dass man zumindest einen kleinen Trost hat und sagt, dafür machen wir das alle selber nicht und wir lassen das nur den Michael Manosakis machen und der macht das für uns alle und wir schauen es uns im Fernsehen an und es unterhält uns ein bisschen, aber wir selbst brauchen das jetzt nicht unbedingt.
Genau.
Oder? Okay, dann versuchen wir doch halbwegs persönlich zu enden und bedanken uns auch für eure Aufmerksamkeit. Danke, Fabian, dass du trotz deiner Panne es doch noch in die Sendung geschafft hast, in unsere Podcast-Folge.
Ich werde mein Auto jetzt erstmal in meinen LKW laden und dann werde ich schön mit dem 30-Tonner durch die Stadt fahren.
Ja, dann... tu das, ich wünsche dir sehr viel Spaß darüber, aber dann mach dich aber auch darauf gefasst, dass dich dann Leute vielleicht mit Eiern bewerfen oder dass die sich auf die Straße kleben vor dir. Also
das können sie gerne machen, ja.
Da fährst du dann einfach drüber.
Ich fahre gekonnt außen rum.
Du fährst gekonnt unten rum. Ja, super.
Genau.
Das ist doch sehr gewissenhaft. Ja, sehr schön. Also, wir verabschieden uns für diese Woche von euch. Vielleicht schaut ihr mal rein bei Morlock Motors, wenn es euch interessiert und wenn ihr die Sendung vielleicht noch nicht gesehen habt oder vielleicht habt ihr durch unsere Besprechung, die wir heute gemacht haben, auch nochmal einen anderen Blick auf die Sendung gewonnen. Jedenfalls sagen wir jetzt bis zur nächsten Woche und ciao.
Tschüss.